Ole, ich hasse Leute wie dich.
Ich habe einfach alles ungelesen gelöscht.
Alle sollen alles sagen und dann aber eben auch den Widerspruch aushalten und dann reden wir halt drüber.
Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht, der mir entzückend lächelnd gegenüber sitzt. Und mein Name ist Simone Buchholz und ich bin Schriftstellerin. Und Ole, möchtest du kurz Hallo sagen, bevor ich das Thema ankündige?
Ja, ich finde das ganz toll, dass du mich heute so schön angekündigt hast. Es hat auch einen Grund, wieso ich dich übrigens so angelächelt habe. Denn ich fühle mich richtig befreit heute. Und damit möchte ich unsere Sendung auch beginnen. Ich fühle mich richtig wie so ein anderer Mensch. Ich habe nämlich was getan, was ich schon lange tun wollte.
What happened?
Und jetzt sitze ich hier und merke so richtig, wie es in mir brodelt und wie ich gut fühle. Ich weiß nämlich, wie es dir so geht. Ich bin ziemlich doller Nachrichtenmessi, schon immer gewesen. Also E-Mails, ganz schlimm. WhatsApp beantworte ich dann nicht, liegt lange rum. Ich habe, wenn du mein Telefon aufklappst, habe ich immer so 1000 rote Zahlen, weißt du?
Wie schrecklich.
Wie bei den Mails. Und ich bin irgendwann vor ein paar Tagen an den Punkt gekommen, wo ich die 3000 ungelesene Mails geknackt habe. Und ich hab gedacht, das kann nicht mehr weitergehen so mit mir. Ich muss was tun. Und ich habe jetzt den einzig richtigen Schritt gewagt.
Du hast alles gelöscht.
Ich habe einfach alles ungelesen gelöscht. Und ich wollte das auch in diesem Podcast hier sagen, weil sorry, wenn ihr noch auf eine Mail von mir wartet. Die wird jetzt nicht mehr kommen. Ihr müsst die jetzt nochmal schreiben. Aber jetzt habe ich mir echt vorgenommen, dass da einfach die Null steht die ganze Zeit.
Ole Specht und ist super erfolgreicher Musiker, Moderator und Songschreiber.
Ja, und ich habe jetzt hier gerade mein...
einfach seine Mails nicht.
Ja, und ich habe jetzt aber mein Laptop, siehst du ja gerade, vor mir aufgeklappt. Mhm. Und ist einfach das beste Gefühl überhaupt, weil da unten dieses E-Mail-Programm, da steht einfach keine Zahl. Und es macht mich so unendlich glücklich gerade.
Das war
so, und deswegen freue ich mich auch so, jetzt die Sendung mit dir zu machen. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie befreit. Und ich habe, genau, ich bin jetzt bereit für die Sendung. Ich muss mich auf nichts anderes konzentrieren. Schön, dass wir hier zusammensitzen.
Ole, ich hasse Leute wie dich. Ja. Wenn man in meiner Achtung so richtig abschmieren will, so ganz schnell, dann muss man einfach Mails oder Nachrichten oder Telefonate von mir nicht beantworten.
Ja, verstehe ich. Ich verstehe das auch total.
Und ist es nicht so, dass sich dann plötzlich so ein Machtverhältnis herstellt wie, die wartet jetzt auf meine Antwort. No fucking way. Die Leute schmieren einfach sofort ab in meine Achtung, weil ich denke, ich reiß mir immer alle Beine aus, um alles pünktlich zu beantworten.
Ich verstehe das.
Und ich
das
bin
auch,
die so nach 2 Minuten ding, ding,
ich
ding.
Weiß. Ich weiß, das ist nämlich auch in unseren E-Mail-Verläufen, ist das so, du bist immer so super schnell und ich versuche dann immer auch, und dann kommt bei mir immer die Mail. Ich antworte immer, aber es ist dann manchmal einen Tag später, manchmal zwei und
das
ich bin schon so, oh Gott.
Nein, das finde ich okay. Ich will es halt immer nur vom Tisch haben, weil ich wahrscheinlich habe ich einfach Angst vor dem was du gerade die letzten 5 Jahre durchgemacht hast, offenbar.
Ja, war sehr belastend.
Komm, dann lass uns über was Schönes, Leichtes, Schwebendes reden. Unser Thema heute ist nämlich die blaue Stunde. Mhm. Ich mache mal kurz so eine Unterzeile dazu.
Sehr gerne.
Analyse eines Schwebezustands.
Oh, schön.
Nicht schlecht, ne? Habe ich mir auf dem Weg hierher ausgedacht.
Sehr gut, ja. Du hast das Thema ja auch vorgeschlagen.
Blaue Stunde,
ja, das hast du vorgeschlagen.
Hast du
das nicht, du? Nee. Was ist denn für dich die blaue Stunde?
Also, für mich ist die blaue Stunde tatsächlich einfach nur der Moment des Lichtwechsels. Also entweder früh morgens oder spät abends. Und ich erinnere mich vor allem an abendliche blaue Stunden. Also es ist ja gar nicht wirklich eine Stunde. Es geht ja gar nicht so lang. Es ist vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, bevor es dunkel wird und morgens, bevor es hell wird. Aber für mich ist der Abend da sehr viel berückender und schöner. Das ist eine Art von Licht, die mich in so einen Zwischenzustand bringt und die mich jedes Mal kriegt, wenn ich sie wahrnehme. Und die ich als sehr inspirierend empfinde. Es ist die Zeit, in der ich am besten denken, schreiben und mir überhaupt Sachen erfinden kann. Und die allerschönste blaue Stunde meines Lebens habe ich tatsächlich mal in New York erlebt, alleine. im damals noch stehenden World Trade Center. Das war Ende der 90er Jahre, da gab es oben im 388. Stock oder so, gab es eine Bar, die hieß Windows of the World. Und da konnte man an den bodentiefen Fenstern stehen und trinken. Und ich war da alleine, ich war auch gar nicht verabredet. Ich bin da einfach, war zu der Zeit ein paar Monate in New York und bin da einfach hin und habe mich da hingestellt und dieses Licht so eingeatmet und hatte irgendeinen Drink in der Hand. Und das war so schön. Ich glaube, ich habe sogar die Erdkrümmung gesehen in diesem, oh wow, in diesem, ja, zarten Licht. Und das war wirklich so schön, dass ich dachte damals mit zarten Mitte, Ende 20, jetzt kann ich eigentlich sterben. Das war halt so,
oh,
schön.
Oh wow, so ein großer,
ja,
Moment.
Ja, ja, es war ein ganz großer Moment. Ich habe das auch nochmal in Paris am Montmartre gehabt. War auch mal so ein Licht. Und für mich ist das einfach, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, so ein visueller Typ bin, dachte ich immer nicht, aber das ist schon was, was mich sehr, sehr, sehr tief beeindrucken kann. Und es ist, wie gesagt, eine Zeit, in der ich gut denken kann.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das Konzept der Blauen Stunde kennengelernt, als wir angefangen haben, mit der Band Videos und Fotos zu machen.
Ja, Fotografen stehen so drauf.
Alle Fotografen stehen da drauf. Und das ist ein ziemlicher Horror für uns gewesen, weil das bedeutet natürlich wahnsinnig früh aufstehen. Weil besonders die morgendlichen Stunden sind für Fotografen immer interessant, weil sie, glaube ich, noch ein bisschen länger gehen als
es
abends.
Es dauert länger. Ich glaube, abends ist das Licht schärfer.
Ja.
Und morgens hat man aber ein bisschen mehr Zeit.
Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass mir das vorher nicht so bewusst war. Und als wir dann aber angefangen haben, so Fotos und Videos zu machen, war das eine Zeit lang echt sehr brutal, weil wir immer super früh aufstehen mussten für Fotos und dann sollst du ja auch noch fresh aussehen. Und
gut,
so,
dass ihr noch so jung wart.
Ja, genau. Heute schlage ich immer nur die abendliche Blaue Stunde vor. Und auf jeden Fall habe ich da das Konzept erst so kennen und begreifen gelernt. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass es dafür einen Begriff gibt. Also ne, für dieses Licht, für diesen Wechsel. Und mich hat es dann aber auch irgendwann sehr gekriegt. Und ich fand das Thema heute sehr gut, denn ich verbinde mit der Blauen Stunde nicht nur diese fürchterlichen Foto- und Videodrehs, sondern vor allem einen Zustand, in dem ich auch sehr kreativ bin. Und ich dachte nämlich, dass wir heute wahrscheinlich, wir haben uns ja vorher nicht so richtig abgestimmt, viel über Kreativität sprechen und über Zeiten und Phasen, in denen man gut kreativ sein kann. Ich habe nämlich festgestellt, bei mir geht das ziemlich einher mit den blauen Stunden. Also ich bin morgens sehr, kann ich sehr kreativ sein und vor allem energiegeladen und dann irgendwann abends nochmal. Ist es bei dir auch so? Gibt es Phasen, wo du sagst, oder richtig Uhrzeiten, oder sind es bei dir eher Tage? Bist du so ein Mittwochtyp? Bist du so ein Juli-Mensch? Oder kannst du schon sagen, nee, 18 Uhr bis 19:45?
In meiner Welt ist immer Donnerstagnachmittag.
Ja, das sag ich mir.
Es ist immer für irgendwas zu spät und aber leider noch genug Zeit, um es doch noch hinzubiegen.
Ja, Donnerstag ist so ein richtig blöder Tag, ne?
Oh, fuck, ist es schon wieder Donnerstagnachmittag.
Ich würde auch sagen, Donnerstag ist auf jeden Fall mein unbeliebtester Tag.
Ja, ich habe es auch nicht so mit dem Sonntagabend. Aber pass auf. Ja, ich kann das einerseits total unterschreiben, dieses besondere Ausdenkvermögen, bevor der Tag startet und wenn er dann langsam schließt oder bevor er langsam schließt. Das sind tatsächlich auch, wenn ich jetzt ganz selbstbestimmt und frei mich durch die Zeit bewegen kann, oder ich sag gleich mal könnte, dann wären das die Momente. Also früher im Studium bin ich tatsächlich manchmal um 6 aufgestanden, habe mir eine Kerze angemacht, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und mit dem Bleistift irgendein Philosophiewerk durchgearbeitet.
Oh Gott, wie romantisch.
Ja, ja,
wirklich?
Fand ich auch, ja, aber es war natürlich auch so ein Selbstbild, das geil fand.
Natürlich.
Dann, ja, und es war auch kalt in meiner ersten Wohnung und dann hatte ich dann immer so.
So eine Wolldecke noch.
Ja, und so ein Schal. So einen kleinen Tee. Genau, und fühlte mich wie Anna Isnin persönlich. und der frühe Abend ist es tatsächlich auch. Also so ab 5, 6 Uhr geht die Maschine nochmal richtig an, gerade dann, wenn ich noch Alkohol ins Spiel bringe, dann läuft
das
richtig
gut. Oh, da müssen wir auch auf jeden Fall
noch später
drüber
sprechen. Ja, die Blaue Stunde hat ja auch noch diese Ebene, genau. Aber ab dem Moment, wo du dich für ein bürgerliches Leben entschieden hast, was ich ja getan habe und wir ja irgendwie auf dem Weg dann doch meistens tun, damit wir nicht sterben in diesem KünstlerInnen-Leben. Mhm. Also es beschützt einen ja auch dafür. Dieses bürgerliche Leben wählen beschützt einen natürlich dafür, irgendwann so komplett abzustürzen. Und seit ich das getan habe und Mutter bin, sind es natürlich genau die Zeiten gewesen, jetzt sehr lange Zeit, in denen ich überhaupt nicht arbeiten konnte. Also solange mein Sohn noch ein bisschen kleiner war, morgens ist die Zeit, in der bei uns richtig geackert werden muss. Also aufstehen, Frühstück machen, alle drei durchs Bad, Pausenbrote schmieren, Kind antreiben, Kind auspeitschen, was man halt machen muss, damit die morgens überhaupt irgendwie in die Schule gehen. So. Und dann abends ist das dann die Zeit, wo alle wieder nach Hause kommen und man zu Abend isst. So. Und dann stehst du da mit deiner Kreativität und denkst, okay, dann koche ich halt was Geiles oder so, aber die verpufft.
Nervst du denn deine Mitmenschen manchmal mit deiner Kreativität oder lässt du die dann in deinem Kopf?
Ich lasse die in meinem Kopf, aber das explodiert mir natürlich dann, ich mich abends hinlege zum Schlafen, dann explodiert mir das unter den Gehirnzellen weg. Aber was ich manchmal ja mache, weil ich gemerkt habe, dass ich in dieser Zeit so wahnsinnig gut arbeiten kann, ist, dass ich entweder früher als mein Sohn noch kleiner war, ich mit meinem Mann die Verabredung hatte, dass er ein bisschen früher aus dem Büro kommt und ich dann so ab 5 in eine Bar gehen kann. Und dann habe ich mich einfach so gegen 5 in eine Bar gesetzt, gerne ins Kurhaus, in so eine Ecke. Da hat man auch immer, hatte ich sehr schön den Blick mit dem besonderen blauen Licht im Zeitenwechsel im Blick. Und dann habe ich mir ein bisschen was zu trinken bestellt und ein Freund von mir, Johnny, der kannte das immer schon, der wusste das, der hat sich dann neben mich gesetzt und hat mich abgeschirmt gegen alle anderen, damit mich niemand anspricht.
Und du hast dann wirklich gelabert. Gearbeitet
und dann habe ich
in
da,
der Bar?
Ja, habe ich im Kurhaus in der rechten hinteren Ecke gesessen mit Blick auf das sich verändernde Licht und habe da noch so bis 8 geschrieben und dann habe ich den Rechner zugeklappt, dann habe ich mir einen ins Regal gestellt mit meinen Freunden und Freundinnen. So, das war total super.
Das finde ich so beeindruckend, wenn man in einer Bar oder in einem Café arbeiten kann. Ich habe das auch ein paar Mal versucht, weil klar, ich meine, wir alle lieben das Bild.
Bei mir funktioniert es halt tatsächlich.
Ja, Wahnsinn, genau. Bei mir hat es nämlich überhaupt nicht funktioniert. Ich war viel zu abgelenkt.
Ich hatte immer Johnny.
Ja, aber ich war auch, glaube ich, viel zu sehr darauf bedacht, wie das jetzt aussieht und was hier gerade so passiert.
Ich war einfach im Stress, weil berufstätige Mutter. Ich musste echt liefern. Ich hatte Deadlines.
Das verstehe ich.
Und was ich jetzt manchmal mache, wo mein Sohn größer ist, gut, ist der kommt eh nicht vor 7, 8 nach Hause. Insofern kann ich die Zeit dann wieder nutzen. Aber was ich halt mache, ist, dass ich mich immer mal eine Woche rausziehe zu Hause und irgendwo hinfahre zum Schreiben. Und da merke ich sofort, das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt langer Rede, kurzer Sinn raus wollte, dass ich das sofort wieder so einpendelt. Ich stehe früh auf, sitze noch im Dunkeln, mache mir eine Kerze an, arbeite 2, 3 Stunden, gehe dann laufen, duschen, frühstücken, mach so das, was man so zu tun hat an so einem Ort, an dem man ist. Und dann geht es am Nachmittag weiter und dann kommt diese Phase ab 5, 6 Uhr, wo ich merke, wow, jetzt ballert es nochmal richtig. Und das ist toll.
Und bis wann geht's dann, wenn du um 5, 6?
Also viel länger als bis 9, also 21 Uhr, 9 Uhr abends sollte ich das nicht machen, weil sonst kann ich wirklich nicht mehr schlafen.
Ja. Verstehe.
Und sonst trinke ich dann auch zu viel, weil ich trinke dann halt immer gerne Alkohol dazu.
Wenn du abends arbeitest, trinkst du auch immer?
Ja, nicht viel, aber dann trinke ich halt.
Da schenke ich mir auch gleich
Ole
immer
schenkt sich gleich ein ganz Glas Schnaps ein.
Genau. Glas Schnaps.
Also ist jetzt nicht, um Gottes Willen, ist nicht Kampftrinken, aber dann mache ich mir halt irgendwann gegen 5, 5:30 wahrscheinlich mache ich mir eine Flasche Wein auf und dann muss ich halt aufpassen, dass das nur eine halbe ist, weil mehr kann ich einfach nicht so, einfach so. Dann bin ich halt besoffen und das macht ja auch keinen Sinn dann so. Und ich darf auch nicht zu lange die Maschine im Kopf so anlassen, diesen Kreativitätszirkus. Weil sonst ist halt Gehirnfasching später im Bett. Da kann ich nicht schlafen.
Das kann ich richtig gut verstehen. Also dieses, dass es dann nicht aufhört und man so ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder.
Man darf die Welle nicht zu doll reiten.
Genau, ich glaube, das kennt aber auch jede und jeder, der schon mal so richtig intensiv irgendein Hobby betrieben hat. Ob es jetzt
Lego. Ich hatte das früher
also
beim Lego bauen.
Ich glaube, bei allen Sachen, die du so super intensiv machst, ob es jetzt Lesen, Serien gucken, Videospiele spielen, whatever ist, wenn du es übertreibst, dann lässt es dich nicht mehr los. Und das ist ein ganz fieser Zustand, finde ich.
Ja, ich weiß noch, mein
Gerade
Vater
beim
dann,
Schreiben. Ja. Ich fand nämlich dein Bild sehr schön, also von der Maschine, die du dann den ganzen Abend oder den ganzen Tag fütterst und dann hört die auch nicht mehr auf. Und das ist sehr quälend.
Ja, es ist, man wird so kurzatmig und kriegt so rote Wangen. Und mein Vater hat das früher immer Lego-Fieber genannt. Mhm. Also der kam dann, wenn er in mein Zimmer kam und gesehen hat, wie ich da mit glühenden Wangen und wahrscheinlich gerauften Haaren, ich habe stundenlang, abendelang so Lego-Kram zusammengebaut. Und ich weiß noch, dass der dann immer zu meiner Mutter ging und ich hörte den so im Weggehen, ah, sie hat Lego-Fieber. Und das ist genau der Zustand, dieses nicht aufhören können und nicht runterkommen. Dann, und das wird tatsächlich durch diese blaue Stunde angeregt. Ja. Und dann ist die längst vorbei, genau, und man kommt aber nicht raus aus diesem Zustand.
Das kenne ich auch.
Komplett irre.
Da haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen, über dein, also ganz konkret, über dein Arbeitspensum, weil das finde ich auch super spannend. Ich habe nämlich mal irgendwo gelesen, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, dass Thomas Mann, ich glaube, 2 oder 3 Seiten am Tag geschrieben hat. So. Und wenn er das gemacht hat, war der Tag zu Ende. Und es war in meinem Kopf eine sehr geringe Anzahl von Seiten. Also ich glaube, es waren wirklich nur ich sage das jetzt hier in Anführungszeichen, nur 2 Seiten.
Dafür, dass seine Frau ihm komplett den Rücken freigehalten hat, finde ich das auch echt wenig.
Genau, und ich dachte auch, okay, das klingt nach einem Pensum, was irgendwie schaffbar ist. Mhm. Und aber auch nach etwas, wo man eben nicht in so einen komischen Sog reinkommt und nicht nach sowas, was einen auch so kaputt macht.
Das klingt wahnsinnig kontrolliert und der hat ja auch ein super kontrolliertes Leben geführt, indem er seine Homosexualität immer wegdrängen musste und sich, glaube ich, überhaupt nicht, da gab es ja kein befreiendes Element und das wäre, glaube ich, überhaupt nicht meine Arbeit oder meine Art, so kontrolliert zu arbeiten. Mhm. Also es würde auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ich schreibe halt manchmal, schreibe ich nur einen Absatz. Manchmal schreibe ich auch gar nichts, funktioniert dann halt nicht. Mhm. Und dann kann ich aber auch mal 17 Seiten rausballern. Davon kannst du aber auch 10 wegschmeißen dann am nächsten Tag. Ne? Aber also wenn es so richtig ins Ende eines Romanmanuskripts geht, versuche ich so 7 bis 10 Seiten am Tag zu schaffen. Das ist aber schon sehr, sehr viel.
Ja, das wird, also das klingt sehr viel.
Also 2 bis 3 finde ich wahnsinnig beherrscht. Mhm. Und wie gesagt, das kann, glaube ich, nur jemand, der eh die totale Kontrolle über sich und seine Gedanken hat, was ich schon ganz schlimm finde. Wahrscheinlich im Schnitt, ich kann es echt nicht sagen, wahrscheinlich sind es so 5, 6 Seiten im Schnitt. Wenn ich einen Arbeitstag, also einen Schreibtag habe, ich habe natürlich auch viele, wie du auch Reisetage und Bürotage, einfach mal 3000 E-Mails löscht, zum Beispiel.
Sich dann freut, wie Kraft. Sich dann freut wie ein Schneekönig, ja. Ich finde totale Kontrolle ein ganz guten Stichpunkt jetzt für unsere blaue Stunde. Denn blaue Stunde, zuerst habe ich an die blaue Stunde gedacht.
Also an das Licht.
An das Licht und an die Zeit des Tages oder an die Zeiten des Tages. Und dann habe ich natürlich an Alkohol gedacht. Und ich finde das ganz toll, dass wir uns jetzt mal Zeit nehmen können.
Heute blau, morgen blau.
Und zwar richtig zurücklehnen können und so ein bisschen mal über Alkohol in unserem Beruf sprechen können. Oder in unseren Berufsfeldern, weil das finde ich super spannend, weil gerade über wahrscheinlich auch über meinen, über unsere Berufsbranchen gibt es unendlich viele Klischees.
Legenden.
Gerade wenn es ums Alkoholtrinken geht. Und ich habe super viele Fragen an dich. Wenn du kreativ werden willst, was trinkst du? Wie viel trinkst du? Hast du irgendein Ritual? Bist du jemand, der das Glas erstmal 4-mal umdreht, dann draufklopft und dann den Whisky reinfüllt, weil du weißt, dann geht's richtig los? Oder ist Alkohol für dich, hat das überhaupt eine Rolle beim Schreiben erstmal? Erste Frage beim Schreiben.
Also, ich versuche dem keine wichtige Funktion zu geben. Weil ich gar nicht mal so sehr unter den SchriftstellerInnen, sondern in meinem vorherigen Beruf, im Journalismus, viele super funktionale AlkoholikerInnen, glaube ich, kennengelernt habe. Mhm. Was natürlich was anderes ist, aber mir macht es generell Angst. So. Ich glaube, ich bin jemand, der zur Sucht neigt in allem, was ich tue. Mhm. Und ich muss da einfach vorsichtig sein. Also ich muss vorsichtig sein mit Tabletten, mit Substanzen, mit allem. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen gelernt. Deshalb versuche ich, wie gesagt, den Alkohol rauszudividieren aus meinem Schreiben. Okay. Aber ich benutze ihn natürlich. Und das tue ich tatsächlich auch erst, seit ich Mutter bin.
Okay.
Also so dieses umzuschalten zum Beispiel. Wenn ich abends nochmal arbeite, dann muss der Tag muss irgendwo hin, da muss so eine Schranke gemacht werden. Und dann ist es aber so, dass ich nicht mich irgendwie so diese Hemingway-Nummer, um mal bei den Klischees zu bleiben, write drunk, edit sober. Nein. Nicht betrunken schreiben und nüchtern lektorieren, einfach gar nicht betrunken schreiben. So. Mhm. Aber was ich gut finde, ist mir so ein Glas, so wie so ein Feierabendglas einzubieten. Und das ist Wein. Also bei mir ist es dann ein Glas Rotwein oder Rosé oder Weißwein. Und das macht so ein so, und jetzt darf ich schreiben.
Okay, ja.
Also es hat mehr so wirklich eine so eine, es hat eine Funktion, die, im ersten Moment die Funktion einer Zäsur. Und dann merke ich aber natürlich relativ schnell, wenn ich mal das erste halbe Glas getrunken habe, dass ich nicht mehr so super kritisch mit mir bin. Also die Schere im Kopf weicht halt auf. Die macht so brrrrup und ist nicht mehr so scharf. So. Und sofort bin ich nicht mehr so skeptisch mit allem, was mir einfällt. Ich würde aber nichts, was ich abends mit zwei Gläsern Wein geschrieben habe, und mehr würde ich tatsächlich beim Schreiben nicht trinken, weil ich finde, dann geht's nicht mehr. Das muss immer überarbeitet werden am nächsten Tag, wie alles. Mhm. So, was war da noch an deiner Frage jetzt? Habe ich das jetzt schon beantwortet?
Ich glaube, du hast sie beantwortet, ja. Also zumindest beim Schreiben war ja die erste.
Ja, genau.
Die erste
genau,
Frage.
Genau, also es funktioniert natürlich. Mhm. Aber ich finde, man muss sehr vorsichtig sein und ich tue das sehr bewusst.
Okay.
Also ich setze das bewusst ein als Zäsur und als ein bisschen so Gehirnmassage.
Okay, ja.
Ein bisschen locker machen im Kopf.
Okay.
Aber ich merke dann sehr schnell, irgendwo geht's nicht mehr. Und diese Klischees der schreibenden Schriftsteller sind ja vor allem Männer, glaube ich, die in diese Klischees der trinkenden Schriftsteller, nicht der schreibenden Schriftsteller, um Gottes Willen. Ich glaube, die haben schon ihren Punkt. Also ich glaube, das stimmt schon, aber vielleicht ist das auch wirklich was aus der Vergangenheit. Also es gibt ja immer diese Erzählung von Charles Bukowski, der hier in der Markthalle gelesen hat und der Müller-Thurgau so geil fand in Deutschland, weil er vorher irgendwie in Süddeutschland war. Und dann haben sie ihm Müller-Thurgau vorgesetzt, so Frankenwein, was wirklich damals eine super Brühe war. Inzwischen ist der ganz lecker.
Ja.
Und dann hat er in der Markthalle gelesen, irgendwann in den 70ern, und hat tatsächlich so einen ganzen kleinen Kühlschrank mit Müller-Thurgau da auf der Bühne gehabt und hat den ausgetrunken.
Oh Gott, ja.
Ja, also sowas, wo man denkt, wow, ja, das musste auch erstmal können.
Aber das passt ja auch ins Bild.
Genau, aber ich finde ja, dass bei Musikern und Musikerinnen dieses Trinken eher so ein Bühnen.
Genau.
Also ich habe immer das Gefühl, bei euch hat es eher so eine Bühnen-Connecte.
Genau, ja.
Das tun wir auch, manche von uns tun das auch. Ich würde, um nochmal auf den Nutzen zurückzukommen, ich benutze es tatsächlich, wenn ich auf der Bühne war. Und da wird es jetzt ganz lustig, weil dann trinke ich halt auch so ein, zwei Gläser Wein, um noch ein, zwei Stunden wach zu bleiben und dann schlafen zu können. Und ich sage ganz oft zu meinem Mann, ich bin so froh, dass ich keine Musikerin bin, weil ich muss ja nur wenig Bühne wieder loswerden. Mhm. Ihr müsst ja ganz andere Bühnenerfahrungen wieder loswerden. Viel mehr Menschen, viel mehr Lärm, viel mehr Disco, was da kam. Und ich sage mal zu meinem Mann, wenn ich Musikerin wäre, wäre ich sowas von Alkoholikerin, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie ich da runterkommen soll.
Ja.
So, und das finde ich komplett, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wie macht ihr das? Wie kommt ihr runter nach so einem Abend auf der Bühne, so einem Festival? Ihr habt jeden Abend Auftritte, wenn ihr auf Tour seid.
Ja.
Ihr könnt doch nicht jeden Abend trinken.
Nee.
Man kann aber auch nicht mit Kamillentee arbeiten. Oder nee, wie überlebst du das?
Ich glaube, daher kommen auch diese ganzen Klischees, weil es einfach in meiner Branche, da spielt einfach Alkohol eine große Rolle, weil diese Events, auf denen man dann spielt, diese Konzerte, Festivals, whatever, finden natürlich immer in so einem Feierrahmen statt.
Ja, genau.
So, und beim Feiern gibt es halt eigentlich, zumindest da, wo wir spielen, immer Alkohol. Mhm. Schon wenn wir um 13 Uhr irgendwo zum Soundcheck ankommen, steht das Bier bereit. Man kann immer, es ist immer griffbereit und es guckt dich auch keiner komisch an. So, weil wenn du so einen Club betrittst um 12 oder um 13 Uhr und dir ein
mittags.
Bier, mittags, genau, und dir ein Bier aufmachst, dann ist es das Normalste der Welt, weil du in so einem Kosmos auf einmal bist.
Alter, wärst du nichts mehr fähig.
Genau, also ich mach das auch nicht. Ich sag nur schon mal, um das vorwegzuschicken, das ist so sehr normalisiert. So, also niemand guckt da komisch, wenn man früh mit dem Trinken
anfängt.
Es gehört sehr dazu. Und jetzt in unserem konkreten Fall oder meinem konkreten Fall mit meiner Band musste ich das schon lernen. Also weil gerade am Anfang, als wir angefangen haben.
Wow, es gibt Bier, kostenlos.
Da bestand natürlich auch unsere Gage aus Alkohol. So, ne? Wir haben ja kein Geld verdient damit. Das heißt, du hast so ganz lange geübt in deinem Proberaum, hast da natürlich auch mal viel getrunken, da kann man auch nochmal drüber sprechen. Komm, fangen wir mal da an.
Ja, genau. Kannst du oder hast du Alkohol jemals benutzt, um zu arbeiten?
Genau.
Zu produzieren.
Genau, lass uns mal beim Schreiben kurz mal anfangen, weil das kann ich schnell abhandeln.
Ja.
Ich habe das natürlich auch mal probiert, weil das Spaß gemacht hat, aber für mich persönlich funktioniert das gar nicht. Also Schreiben und Trinken, ich habe immer das Gefühl, beim Schreiben, dass ich wahnsinnig genial bin und jetzt die super krassen Einfälle habe. Ist übrigens sehr unterschiedlich, also vor allem, wenn ich Weißwein trinke, Weißwein und Rotwein, da habe ich das Gefühl, dass ich immer wahnsinnig kreativ und schlau
toll
werde.
Und super. Mhm.
Genau, und dann am nächsten Tag finde ich es ganz schrecklich. Also noch nie einen Text benutzt, der wirklich so entstanden ist.
Also bei dir schmilzt die Schere im Kopf so dahin.
Wahnsinnig schnell, ja. Das Einzige, was wir mal veröffentlicht haben, aber auch nur so als Gag-Ding, ich habe mich mal mit meiner Gitarristin getroffen und wir haben zwei Flaschen Sekt getrunken, also jeder eine Flasche Sekt, und haben dann einen Schlager geschrieben. Einfach, weil wir gedacht haben, komm, wir haben jetzt mal Bock da drauf und machen das. Und es hat so unendlich Spaß gemacht. Wir haben an einem Abend den Song Casino der Gefühle geschrieben.
Ich glaube, diese ganze Schlagerwelt ist eh permanent besoffen. Die
ja,
das, doch
das
gar
ist
nicht
ja auch das Klischee, ne? Ja. Genau. Und es hat aber so viel Spaß gemacht, ne? Und das ist dann halt so ein Gag-Song gewesen, den wir dann auch mal so aus Spaß veröffentlicht haben, aber auch nicht unter unserem Namen, sondern unter irgendwas anderem. Aber ansonsten funktioniert das gar nicht bei mir so. Also beim Schreiben, kreativ sein und arbeiten. Wo das hingegen hervorragend funktioniert hat,
auf der Bühne,
war ganz am Anfang im Proberaum, weil das super viel Spaß gemacht hat. Und gerade als wir uns kennengelernt haben als Band, um so krampfige Situationen zu lösen, um locker zu werden, um sich kennenzulernen auch, weißt du? Als Menschen und Musiker und Musikerinnen. Haben wir schon viel getrunken am Anfang, so im Proberaum. Da haben wir auch mehr getrunken als geprobt. So.
Ich kenne das tatsächlich hinter der Bühne auch, wenn ich im Übel und Gefährlich abends auftrete und da, also nur für eine Lesung und weiß, da sitzen aber echt, das ist jetzt bumsvoll und es ist so ein Clubgefühl, dann knall ich mir mit der Moderatorin hinter der Bühne auch erstmal eine Flasche Wein rein. Und die merkt man dann aber nicht. Ne? Mhm. Also das ist ja auch, das Adrenalin macht ja auch, und das ist vielleicht auch so ein Bühnending. Ne?
Ja,
Adrenalin
pass auf.
Macht, dass du den Alkohol nicht spürst. Das
Jein,
ist vollkommen irre.
Würde ich sagen.
Ich. Ah, okay.
Also bei mir ist es, ich musste das total lernen, weil gerade, genau, also Proberaum ja. Und als wir dann angefangen haben, unsere ersten Konzerte zu spielen, war das natürlich die Belohnung. Wow, wir sind jetzt hier, dürfen auf die Bühne und das ganze Bier im Kühlschrank können wir einfach so trinken. Wow, dann machen wir das natürlich auch so. Ne?
Wie alt wart ihr genau?
Ja, ich glaube so 17, 18
oh Gott,
oder
ja,
so 16,
scheiße.
Irgendwie sowas.
Ja, klar.
So, das waren halt die ersten Dinger.
Aber und dann, muss man austrinken.
Das gehörte halt absolut dazu. Und alle Freunde sind auch nicht vorbeigekommen, weil die Musik so gut war, sondern weil es halt Bier gab. So, ne? So war das am Anfang. Und das kenne ich von ganz vielen befreundeten KünstlerInnen so aus diesem.
Also man wird
die, wenn
am
man
Anfang
früh angefangen
echt mit Drinks
hat,
bezahlt. Ja.
Dann wirst du mit Drinks bezahlt und dann trinkst du die auch, weil macht ja Spaß und ist schön.
Ja, klar,
und so.
Kannst es ja auch.
Genau, und du spielst ja auch nicht so oft so. Ne? Ja, wir haben irgendwie alle zwei Monate mal gespielt, so dann ist das halt das absolute Feierding einfach.
Das ist eine Party.
Und dann war es aber so, irgendwann gab es bei uns so diesen Schnitt, dass es auf einmal so viel wurde. Mhm. Also, dass wir jedes Wochenende gespielt haben, dass wir Touren gespielt haben. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht immer trinken kann und auch nicht will. Weil du, erstens hast du auch nicht immer Lust. gerade wenn du es so oft hast. Und dann habe ich auch gemerkt, ich hatte dann ein paar Auftritte, wo ich richtig betrunken war auf der Bühne, wo ich im Nachhinein einfach...
Amy Winehouse.
Nein, jetzt nicht so. Also ich habe das schon immer alles hinbekommen noch, was ich machen wollte, aber ich habe gemerkt, ich habe zum Beispiel nicht so gut gesungen, wie ich eigentlich singen kann.
Ah, okay.
Ich hatte so ein paar Textdinger drin, die jetzt wahrscheinlich nicht vielen Leuten aufgefallen sind.
Aber bist du nicht so bei so den Blackouts. Ansagen zwischen den Songs dann vielleicht lockerer gewesen? Oder hattest du eher das Gefühl, es entgleitet dir dann?
Nee, genau. Also Ansagen, da können wir auch noch mal eine ganze Stunde drüber reden. Das ist nämlich voll mein Thema. Das war eigentlich immer voll mein Ding, so das Labern zwischen den Songs. Mhm. Und darauf habe ich mich auch immer wahnsinnig gefreut, weil wir als Band so eine harte Schule hatten, weil wir so angefangen haben, in so ganz leeren Clubs zu spielen. Ja. Und da sind die Ansagen super wichtig, um die Leute so auf deine Seite zu kriegen, um so eine Sympathie bei den Leuten
okay,
zu wecken.
Okay, und wenn du dann so einen totalen Glimmer hast und das nicht mehr
und
kannst.
Das nicht hinkriegst so und dann irgendwie deine Sprache so ein bisschen faserig wird.
Aber wie ist denn das dann wie ist denn das dann im Umfeld? Also wenn, also ich glaube, bei uns in unserer Branche wird, also es gibt dann auch so Partys auf Buchmessen und so, wo alle viel trinken, aber ansonsten ist es auch immer so ein bisschen, nee, man dürfte jetzt nicht besoffen auf der Bühne sein, glaube ich.
Ja.
Also es ist schon so ein bisschen eine Seriosität dann doch irgendwie dabei. Ist es bei euch vielleicht genau andersrum, dass die, also wenn man dann, was ist denn, wenn du da so in so einer totalen Gruppe bist mit Band und Technik und allem und sagst, nee, ich trinke heute nichts und morgen auch nicht und übermorgen auch nicht, bleib am Wasser oder gib mir mal Mate.
Ey, mittlerweile.
So. Was ist dann da?
Mittlerweile ist total okay, so gerade weil es so professionalisiert auch gewesen ist, geworden ist und wir so viel unterwegs sind, dann ist das manchmal so. Und gerade ich als Sänger habe auch immer die Ausrede, die keine Ausrede ist, dass ich nicht so viel trinken kann, weil ich dann am nächsten Morgen kein Konzert mehr singen kann.
Ah, okay.
Das musste ich auch lernen am Anfang. Ja. Das, weißt du, weil wenn ich den Abend richtig durchtrinke, dann habe ich am nächsten Morgen keine Stimme mehr. Und das waren richtig harte Erfahrungen.
Mein Opa war Opernsänger hier an der Staatsoper und der hat sich angeblich, meine Mutter mir immer erzählt, die Stimme kaputt gesoffen.
Ja. Das kannst du auch auf jeden Fall. Und das passiert halt, weil, genau, ich weiß nicht genau, was Alkohol jetzt mit den Stimmbändern macht.
Ja, aber macht ja mit allem irgendwas.
Aber
ne?
Genau, was auf jeden Fall, zumindest bei mir, was bei mir die Folge war, dass ich immer super viel gelabert habe. So, gerade wenn ich viel getrunken habe. Und dann bist du ja auch lange wach und redest so viel. Und dann bist du noch im Club und das ist laut. Und dann redest du dagegen
morgens,
an. Ja. Und dann das am nächsten Morgen hatte ich oft keine Stimme mehr. Und das ist ein richtiges Scheißgefühl gewesen. Weißt du, du bist mit einer Gruppe von 12 Leuten unterwegs und alle sind darauf angewiesen, dass du da jetzt singen kannst abends, weil sonst das Konzert nicht stattfindet.
Und du hast es verbockt.
Und du hast es verbockt, weil du Trottel getrunken hast. Und das musste ich ziemlich schmerzvoll lernen und seitdem habe ich mich da ganz gut unter Kontrolle.
Interessant.
Oh Gott. Es klingelt, Simone.
Das ist der Kontrollanruf unseres Kultursenators.
Wer kann das sein? Ist das unser Kultursenator, Carsten Broster?
Das ist Carsten Broster. Möchtest du rangehen?
Ich möchte rangehen, ja. Schönen guten Tag, Carsten.
Was darf man in der Öffentlichkeit eigentlich sagen? Danny Juck hat mal gesungen, man darf in diesem Land einfach alles sagen, man muss aber dann auch das Echo ertragen. Stimmt das? Darf man alles sagen? Oder sollte man verlangen, dass das Gesagte vorher auch überdacht und gegebenenfalls heruntergeschluckt wird? Und muss man das manchmal sogar erzwingen oder wäre das der erste Schritt in Richtung Unfreiheit?
Oh wow, vielen Dank für diese politische Frage. Also da muss ich auf jeden Fall sofort dran denken, an politische Botschaften auf der Bühne.
Also das Gute ist ja, dass wir in einem Land leben, in dem man wirklich alles sagen darf, außer volksverhetzende Sachen. Und ich habe nie das Gefühl, irgendwas nicht sagen zu dürfen. Ich habe auch nie das Gefühl, was nicht sagen zu können, weil ich sage tatsächlich Dinge auch immer zuerst und denke dann nach. Also es war schon immer so, ich rufe immer rein.
Da würde ich dir jetzt sofort die Hand geben, weil ich habe gar keine Zeit dafür.
Ja, genau. Und was ich einfach aber total wichtig finde, ist, dass ich dann, also ich sag mal, wenn ich die Courage habe, was rauszublöken, dann muss ich auch die Eier haben, die Folgen auszuhalten.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann muss ich halt auch aushalten, wenn mir widersprochen wird. Und
hattest du denn mal schon so einen richtigen Shitstorm?
Ja, ich habe mal, ja, jetzt in der Pandemie habe ich halt mal eine Rechnung an den Schulsenator gestellt über die vielen Stunden, die ich als freischaffende Mutter verbracht habe, damit unentgeltlich mein Kind zu unterrichten. Und da kam einiges, und das kam aber tatsächlich aus einer sehr, so aus der christlich-konservativen bis schrägstrich braunen Ecke.
Okay.
Und das, das juckt mich dann auch nicht. Also mich tatsächlich jucken mich Dinge, die im Internet, also so-called Shitstorms, I don't fucking care.
Ja, das ist eine sehr gesunde Einstellung.
Es ist nicht mein Leben. Also solange meine Familie mich nicht, nicht stinksauer ist, weil ich irgendwas gemacht oder gesagt habe, ist mir der Rest eigentlich ziemlich egal. Und wie gesagt, ich finde, alle sollen alles sagen und dann aber eben auch den Widerspruch aushalten. Und dann reden wir halt drüber.
Genau. So. Es gibt natürlich auch so eine rechtliche Grenze, hast du ja schon angesprochen.
Absolut.
Wenn es ums Volksverhetzen geht. Aber ansonsten bin ich da ganz bei dir. Ich könnte es auch gar nicht anders.
Also Nazis müssen mir auch nichts sagen. Ich gehe nicht mit denen ins Gespräch. So,
das ja, aber das wäre ja dann auf der Volksverhetzenden
aber, genau,
Seite.
Genau, aber wenn die meinen Widerspruch aushalten, können wir es gern versuchen. So.
So, das finde ich eine ganz gute Einstellung.
Ja, und auf der Bühne finde ich es tatsächlich total wichtig, sich zu positionieren. Also eine Freundin von mir sagt immer, wenn du ein Mikro vor der Nase hast, dann musst du auch und eben in der Lage bist, die Stimme zu erheben, dann musst du sie erheben für all die nicht gehört werden.
Auf jeden Fall.
So, und da macht es total Sinn, wenn gerade Leute, die eine große Öffentlichkeit haben, auf einer Bühne oder im Fernsehen wie du, wirklich Haltung zeigen und sich äußern zu Dingen.
Wir machen das bei allen Konzerten. Gibt es immer so einen kleinen...
Gibt es einen Politikteil?
Ich nenne es jetzt mal einen kleinen politischen Blog, einfach weil wir mal einen Song geschrieben haben, der heißt Lange her. Und da geht es so ein bisschen darum, dass wir uns wünschen, dass wenn unsere Kinder uns auf geschichtliche Dinge ansprechen, die in unserer Zeit passiert sind, dass wir dann das überwunden haben und dass wir uns nicht so viele Vorwürfe machen können. So. Das ist basically der Song. Mhm. Und immer wenn wir diesen Song spielen, mache ich noch so eine kleine Anmoderation dazu. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil das ist sehr unterschiedlich, wie das Publikum darauf reagiert.
Ja, je nachdem, wo du gerade
genau,
bist.
Genau, wo noch, genau. Mhm. Und wir haben auch schon irgendwo gespielt, wo ich gespürt habe, als diese Anmoderation, als ich die gemacht habe, dass es nicht so gut ankam.
Nee, es gibt so stille Momente dann manchmal. Das kenne ich auch von Lesungssituationen.
Genau, und ich habe aber auch gemerkt und gelernt, dass mir das überhaupt gar nichts ausmacht.
Na, kann man gut aushalten, finde ich auch.
Und dass es sich trotzdem oder vielleicht sogar nichtsdestotrotz fühlt es sich unglaublich gut an.
Ist das, einfach das wichtig.
Zu machen. Genau,
also ist
wichtig,
einfach wichtig.
Punkt. Abgehakt, man hat hier seine Meinung vertreten auf der Bühne und macht jetzt weiter. So.
Genau, also ich kenne auch diese leeren Augen in so Momenten.
Genau.
Aber das muss man aushalten. Und insofern, Carsten, natürlich darf man alles sagen.
Natürlich.
Man muss nur den Widerspruch aushalten.
Ich möchte ganz kurz nochmal wieder zurück, weil es deine Ursprungsfrage war, die ich noch gar nicht beantwortet habe, nämlich wie macht
zum
ihr das?
Alkohol jetzt.
Ja, wie macht ihr das nach dem
zack, Carsten abgehandelt.
Nach dem Konzert. Weil ich habe jetzt schon erzählt, wie ich das davor mache. So, dass ich davor nicht viel bis gar nichts trinke und auf der Bühne vielleicht mal ein Bier, aber auch nicht mehr.
Man muss doch auch, ich finde ja Bier ganz schwierig auf der Bühne.
Ja. Meinst du wegen dem Aufstoßen?
Ja.
Habe ich eine
ist super schwer.
Habe ich über die Jahre eine gute Technik entwickelt, wie ich mit der Kohlensäure gut auskomme, denn ich muss ja auch immer sehr schnell trinken. Denn, also auf der Bühne.
Ja, ja, klar.
Weil wenn ich nicht schnell trinke,
das muss so weg, ne?
Dann gibt es ja diese unangenehme Stille auf der Bühne, weil ich muss ja auch die Ansagen machen zwischen den Songs und deswegen habe ich gelernt, sehr schnell zu trinken.
Und dann?
Und dann.
Musst du nicht ins Mikro rülpsen?
Nee, ich habe das irgendwie ganz gut. Mein Körper unter Kontrolle. Ich habe mich mal sehr lange mit Philipp Poisel darüber unterhalten, der von seinem Image her wäre das echt weird, wenn der auf der Bühne rülpsen würde. Also bei mir wäre es jetzt auch komisch, aber ich glaube, bei so einem Philipp Poisel, dem wird man es irgendwie noch übler nehmen.
Mir ist es schon mal passiert.
Ja. Okay.
Ich meine, okay.
Mir ist es natürlich auch schon oft passiert, aber vor allem ist es mir mal passiert auf so einer großen Festivalbühne, wo und es war jetzt nicht so Hurricane, nicht so ein Rockding, sondern eher so ein NDR 2 Enjoy Radio Fest, so echt riesig. 20.000 Leute. nicht bei uns vielleicht, das war so 10.000 Mal bestimmt, ist ja auch egal, riesengroße Bühne, ganz viele Kameras auf der Bühne auch. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, wenn ich meinen Körper dann doch nicht kontrollieren kann, ja gut, dann drehe ich mich halt kurz um mal zu meinem Schlagzeuger und tu so, als würde ich da mit dem das so fühlen und dabei rülpse ich den einfach ins Gesicht so. Mache ich ständig.
Geil, da war natürlich eine Kamera.
Mache ich oft. Und in dem Fall war das so, dass gerade ein Kameramann direkt da war und ich dann auf so einer riesen Leinwand links und rechts von so einer riesen Bühne mein großes Rülpsen da. Genau. Aber es gab dann aber ein paar Lacher und dann war auch okay so. Naja, auf jeden Fall, das ist Alkohol auf der Bühne.
Ja, Motorhead.
Genau. Und jetzt kommen wir aber zu dem interessanten Teil, nachdem du auch danach gefragt hast. Nämlich danach. Da können wir nämlich auch, glaube ich, sehr connecten, wir beide. Denn ich glaube auch, das hast du ja gerade schon beschrieben, dieses Gefühl nach so einem Abend, nach so einer Lesung, nach so einem Konzert ist eigentlich zu 99% immer sehr energetisch, sehr endorphin angereichert. Mhm. Du kommst von der Bühne und hast das Gefühl, wow, irgendwas
Delfine
Großes, Tolles ist passiert.
Ja.
Und das habe ich natürlich auch noch nach jedem Konzert. Und das ist manchmal schwierig, sich da zu beherrschen, nicht jeden Abend lang eine Party zu feiern.
Ja.
Denn das ist so ein bisschen gelernt auch. Ich glaube, das kommt auch so aus der Jugend, von der Schule, von, weiß nicht, gut, aus der Schule vielleicht nicht, aber
also es sind soziale Strukturen.
Genau.
Also das hat man ja auch von allen um einen rum gelernt, auch von den Generationen davor. Ich wünschte manchmal, ich würde echt irgendwie professioneller kiffen oder so. Ich glaube, das wäre total super.
Das stimmt. Dann würde man damit wahrscheinlich ganz gut auskommen können. Aber genau, dieses Gefühl, wenn man dann so berauscht von der Bühne geht, das kenne ich sehr gut, dass man sich dann fallen lässt im Backstage und denkt, oh, jetzt muss ich erstmal ein Bier
jetzt
trinken oder irgendwas,
trinken.
Um so ein bisschen runterzukommen. Und das war auch was ich so ein bisschen lernen musste, weil das kannst du auf so einer Tour nicht jeden Abend machen. Es geht einfach nicht.
Also ich habe ja meine Touren, einfach weil ich dann wieder nach Hause muss wegen Familie, die dauern halt maximal eine Woche oder 10 Tage.
Ja.
Und das, ey, Entschuldigung, nach 3 Abenden bin ich fertig,
genau.
Wenn
und
ich jeden Abend trinke.
Ist das ja dann manchmal 2-3 Monate oder so. Und da muss man dann schon echt so Techniken entwickeln, dass man sich dann eben rauszieht und sagt, ey, heute nicht. Und das war früher ein totales Problem. Ich habe das Gefühl jetzt, wo wir schon eine ganze Weile unterwegs sind zusammen und auch alle ein bisschen älter geworden sind vielleicht, dass da geht das irgendwie besser.
Man könnte natürlich sowas sich so selbst bescheißen, das wir ja eh wahrscheinlich ganz oft tun beide, und sich so hinsetzen hinter der Bühne. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt muss ich blau werden, das im Kopf durch dieses schöne Licht der anderen
ersetzen.
Blauen Stunde
so,
ersetzen, um sich damit zu belohnen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich weiß nicht, wie gut du dir Sachen herbeifantasieren kannst, aber ich kann das sehr gut. Und das merke ich tatsächlich auch manchmal, dass das hilft. Also dieses Belohnen durch Alkohol, durch was anderes zu ersetzen.
Ja, das geht
Chips
gar nicht. Also das
Schokolade.
Ist halt ein super wichtiger Teil. Deswegen fand ich auch gut, dass wir darüber mal sprechen, in meinem Beruf und offensichtlich auch in deinem,
total.
Dass man da wahnsinnig gut aufpassen muss. Bei dir wird es ja auch ähnlich sein, wenn wir so ein größeres Konzert spielen und danach noch Kontakt zu Veranstaltern oder wenn man noch Fans oder so trifft in der Stadt, dann möchte jeder immer mit dir trinken.
Ja, genau. Und das ist, und ich merke das, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen irgendwo bin auf der Bühne, mal so mit mehreren, und danach sag so, und jetzt, was machen wir noch? Und dann so einer oder eine sagt, nee, ich möchte eigentlich gar, ich möchte einfach nur ins Hotel, ich nehme noch ein Wasser. Und ich denke dann immer, boring und so. Aber es ist natürlich absolut gerechtfertigt und richtig.
Ja,
aber
natürlich.
Es kann so eine Gruppe auch echt dann sprengen.
Auf jeden Fall,
Ja,
klar.
Aber ich habe das eigentlich auch selbst schon, wenn ich nur so, ich war neulich so nachmittags von 4 bis 5, hatte ich so eine Live-Fernsehgeschichte. Und da komme ich raus und denke so, fupp, wäre jetzt super.
Ja, ja, klar.
Und das ist totaler Quatsch.
Auf jeden Fall,
ist wirklich, wirklich Quatsch. Und ich mache es dann
das
auch
ist
nicht.
So gelernt.
Es ist so gelernt und es hat gerade, glaube ich, in unseren Berufen echt auch vielen Leuten schon sehr, sehr, sehr geschadet.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich merke das vor allem oft auch, bei, wie sage ich das jetzt? Also bei Leuten, die in Clubs arbeiten, so, die halt einfach jeden Tag.
Ich weiß, ich habe 15 Jahre
haben,
im Nachtleben
so.
Gearbeitet.
Genau.
Das ist echt hart.
Und da merkt man das auch wirklich oft, dass die in so einem ganz eigenen Kosmos leben. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es guckt dich halt niemand schief an, ne? Auch wenn irgendwie Bühnenaufbauer oder irgendwelche Clubtechniker morgens sich um 13 Uhr, das sag ich schon morgens und du lachst mich an, aber mittags die ersten Biere aufmachen, dann ist das einfach normal
ich kenn's
in der und Bubble. Und ich glaube, das führt auch schnell dazu, dass du in so einen Kreislauf kommst mit, ja gut, ist ja halt irgendwie normal und jeden Tag ist feiern.
Ich kenne das immer aus dem Journalismus wirklich ja ganz, ganz hart. Ja.
Ich glaube, was uns da als Band auch oft rettet, dass es immer nur so Blöcke sind, so wenn man auf Tour ist und dass man funktionieren will unbedingt. Also ich habe das ganz doll, dass ich, das habe ich ja vorhin auch angerissen, habe ich gar nicht zu Ende gebracht, dass ich ein paar Konzerte mal hatte, wo ich ja dann eben nicht so gesungen habe oder wo ich so grobe Texthänge hatte.
Das ist ja großes Versagen
und,
dann, ne?
Dann ist der Abend für mich richtig gelaufen. Wenn ich dann von der Bühne komme, habe ich so schlechte Laune, weil ich denke mir dann, ey, du hast jetzt so viel geprobt für diesen Abend. Die Leute haben sich alle ein Ticket gekauft, die haben sich freigenommen, Urlaub genommen, whatever, haben einen Babysitter organisiert und ich Trottel, weil ich Bock hatte, was zu trinken, versau den jetzt ein bisschen den Abend. Und es ist natürlich ganz oft nicht so, aber das Gefühl habe ich dann trotzdem, wenn ich von der Bühne komme, dann fühle ich mich so schlecht. Und das Gefühl, das hilft mir total.
Ich glaube, was mich rettet, ist tatsächlich, und da kommen wir zu dem Thema wieder, ist das, was diese Kreativität der blauen Stunde oft so schwierig macht und mir nimmt, nämlich das bürgerliche Leben mit meiner Familie, das rettet mich dann wiederum vor der anderen Seite oder vor der anderen Bedeutung der blauen Stunde.
Das ist ja sowieso das Wichtigste.
Das ist wirklich, das ist so, da geht ein Fenster zu, aber dafür geht das andere auf und das ist total toll. Und wir sind jetzt auch fast schon wieder am Ende unseres glorreichen Laber-Podcasts.
Ich habe noch so viele Alkoholfragen. Nimm
die doch einfach mit in den nächsten. Also wir können ja einfach das nächste Thema ein bisschen ignorieren. Aber ich würde dir gerne noch so eine letzte Frage stellen, die wir ja immer machen, so eine kleine Dialektikfrage. Nie wieder hell oder nie wieder dunkel, Ole?
Nie wieder hell, nie wieder dunkel. Ich glaube, für mich ist die gar nicht so schwierig zu beantworten wie für
jetzt
dich.
Jetzt bin ich gespannt, für mich ist die echt schwer.
Und zwar könnte ich, glaube ich, wirklich sagen, nie wieder dunkel. Also ich merke einfach, ich liebe auch die Nacht so. Ist ja auch ein Teil von meinem Beruf. Und ich, so das ganze Nachtleben, die Stimmung, ist alles so ein bisschen unwirklich. Alles wie so in Watte gepackt. Aber ich bin doch ein richtiger Fan auch vom Tag. Und ich merke das. Ich würde auch, wie gesagt, die blaue Stunde morgens ist mir mittlerweile auch lieber als die abends. Weil ich das Gefühl habe von jetzt kann ich irgendwie alles hinkriegen. Jetzt ist das weiße Blatt Papier da, jeder Morgen neu. Gut, den jeder Morgen neu gibt es natürlich auch nur, wenn die Nacht da war. Aber trotzdem ist mir das Helle irgendwie doch lieber als das Dunkle. Und du bist wahrscheinlich die Darkness Queen.
Ja, ich hab das mit jedem Abend. Ja. Jeder Abend, der kommt, ist ein weißes Blatt, ein unbeschriebenes Blatt. Und die Vorstellung, diesen dunklen Himmel nicht mehr sehen zu können mit den Lichtern. Ich glaube, es sind vor allem die Lichter. An der Dunkelheit interessieren mich die Lichter und die ganz vielen unterschiedlichen Lichtverhältnisse. Und ich mag ja auch so einen dunklen Wolkenhimmel fast lieber als einen blauen, der stresst mich irgendwie.
Okay.
Ich glaube, mich stresst die Helligkeit am Ende mehr und ich möchte gerne so, im Dunkel versinken und mich da auflösen. Insofern würde ich mich immer für die Dunkelheit entscheiden, was man gar nicht denkt, wenn man mich so sieht, glaube ich, aber das ist Berlin, ne?
Ist so, ne? Gute Frage, aber vielen Dank, wir sind jetzt am Ende von unserem Podcast wieder angelangt. Das geht immer so schnell, ne? Die blaue Stunde. Also wir haben rausgearbeitet, dass wir irgendwann nochmal tiefer ins Alkoholthema einsteigen müssen.
Und dann nennen wir es einfach Saufen.
Falls ihr das jetzt da draußen gerade hört, schickt uns mal eure kreativen Drinks, die euch kreativ machen. Es würde mich wirklich mal interessieren, ob es so ein Phänomen nur bei mir ist. Also dass so verschiedene Alkoholsachen andere Sachen machen, dass man das wirklich unterscheiden kann. Ja. So. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Yes.
mit einem neuen Thema, auf das ich mich auch schon sehr freue.
Willst du es sagen?
Ich möchte es aber noch nicht verraten, um den Spannungsbogen jetzt möglichst hoch zu hängen.
Ich freue mich total auf das Thema.
Ich freue mich auch total auf das Thema. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Kirschbier und Tomatensalat.
Ahoi.
Bis dann. Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.